Liebe Fugis, es ist Samstag, der 2. August. Markus S. Kleiner und ich nehmen euch wieder mit in die Schlagzeilen und Bruchstellen des Feuilletons und suchen das Gold für euch. Markus, welche Schlagzeilen hast du mitgebracht?
Ich möchte euch anleiten zum Schluss machen, und zwar zum Schluss machen mit Spotify. Und mein zweites Thema ist Journalismus auf TikTok.
Ich habe zwei Themen für euch dabei. Ein aktuelles Thema, nämlich KITV bei der Welt und Trump und sein Gastauftritt in der Serie South Park.
Fugengold, das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß.
Markus, liebe Fugis, ich habe ein aktuelles Thema für euch aus dem Hause Axel Springer. Die Welt startet eine eigene KI-TV-Sendung und darüber müssen wir unbedingt sprechen.
Ein Blick auf die neuesten Trends und Entwicklungen in der Welt. Aktuelles.
Was macht die Welt denn da? Am 31. Juli ist es soweit. Immer donnerstags um 14.45 Uhr wird Welt TV ein neues Magazin senden, und zwar KI-Welt. Und dieses TV-Magazin ist komplett von KI produziert. Von der Themenfindung bis zur Moderation. Moderiert wird das Ganze dann durch einen Avatar, der ist dem Reporter Paul Klinzig nachempfunden, der für die Welt arbeitet, und ist dann aber trotzdem ein kompletter KI-Avatar, der auch die Sendung moderiert. Die Pressemeldungen dazu lassen verlauten, die Themenauswahl, die Recherche, all das erfolgt automatisch. Das heißt, Sprachmodelle durchsuchen Meldungen, Social Media, Studien, ein Recherchebot aggregiert dann die Fakten und ein Entscheidungsfilter läuft über den Algorithmus. Die Schlussredaktion, da sind dann Menschen nochmal involviert. Das heißt, nichts wird ohne menschliches Go dann über den Sender gehen, aber trotzdem wird ganz, ganz viel davon und davor von der KI gemacht. Der Chefredakteur Jan-Philipp Burgard betont, dass reguläre Nachrichtensender natürlich weiterhin von echten ModeratorInnen gestaltet und auch moderiert werden und dass KI-Welt ein Experiment ist, um KI-Technologie im Journalismus zu erkunden. Soweit erstmal die Meldung, beziehungsweise es gab diverse Meldungen dazu. Für mich natürlich ein Grund, ganz genau hinzuschauen. Axel Springer, vor allen Dingen die Welt, die in letzter Zeit besonders stark an der Seite der AfD steht und auch Aktionen immer von der AfD verteidigt, die AfD oft in Schutz nimmt und so. Ein Grund, warum wir da schon öfter genauer hingeschaut haben. Unvergessen natürlich letztes Jahr auch in der Welt am Sonntag den Gastbeitrag von Elon Musk veröffentlicht, der AfD als, zitiere, den letzten Funken Hoffnung, Zitat Ende, gelobt hat. Worauf dann auch die Meinungschefin der Welt zurückgetreten ist, / musste. Was machen wir jetzt natürlich damit, ne? Also ich finde, so eine algorithmische Transparenz und Verantwortung ist so das Erste, woran man hier denkt. Also meine Frage ganz klar, wer entwirft denn diese KI-Algorithmen? Also welche KI macht Recherche, macht Faktenchecks, trifft hier Entscheidungen und welche Themen werden überhaupt priorisiert, trotz menschlichem Check dann ganz am Ende? Vor allen Dingen für mich wichtig, weil natürlich irgendwie politische Kommentare, die AfD-nah sind, jetzt schon publiziert werden, wo natürlich meine Sorge ist, wie beeinflusst so ein Bias vielleicht die KI-Auswahl? Wo ist da eigentlich die Kontrolle eingesetzt sozusagen? Das ist das Erste. Der zweite Punkt, über den ich nachgedacht habe, ist natürlich diese Avatar, den sie als Machtbild sozusagen auch gewählt haben. Also ich weiß, dass der einem echten Moderator von Welt.tv nachempfunden ist. Nichtsdestotrotz wäre natürlich alles möglich, von kleinen grünen Männchen bis zu vielleicht jemandem, der Diversität verkörpert. Aber nee, ist natürlich ein weißer junger Mann, der da mit Kompetenz und Neutralität konnotiert wird. Das ist eine klassische Machtästhetik, die auch ein Stereotyp repräsentiert und mal wieder ein Beleg für den Bias der KI. Nämlich, die neigen sehr dazu, weiße, cis-männliche Figuren zu generieren, wenn man nicht explizit nach Diversität in dem Algorithmus fragt. Und das Letzte ist natürlich meine Frage nach Integrität in der Produktionskette. Also wo, an welcher Stelle genau beginnt denn der menschliche Eingriff in dem journalistischen Produktions- oder Verarbeitungsprozess hier? Also wenn Inhalte algorithmisch generiert werden, visuell dann auch noch total überzeugend dargestellt werden können, ja, dann erhöht sich natürlich die Verantwortung zu einer transparenten Dokumentation von so redaktionellen Kontrollinstanzen. Das heißt für mich als Fazit, als Gedanke, ich bin gespannt, was du dazu sagst, Markus. Erster Punkt, die Integrität des Journalismus soll, darf, kann natürlich nicht verwässert werden durch KI, was hier gerade total passiert. Es wird ziemlich intransparent. Deswegen auch die Transparenz in die KI selbst, also auf welchem Code basiert das, was die Datenbasis, wie wird der Avatar designt, wenn das ausgebaut wird, wie werden die anderen ausgewählt und wie sehen denn genau eigentlich die Kontrollmechanismen aus? Überhaupt ist das ganze algorithmische Gatekeeping sollte keine Blackbox sein, gerade bei so einem, Medium, sage ich mal, wo es sich lohnt hinzuschauen, wo die politisch stehen, welche Agenda die politisch auch verfolgen und wo wird eigentlich inhaltlich, aber auch ist medienästhetisch eigentlich hier so ein, ja, so eine Machtästhetik einfach reproduziert und nicht hinterfragt. Soweit meine kritische Beobachtung und mein sorgenvoller Blick auf die neue KI-Welt. Markus, was denkst denn du dazu?
Ja, ich finde, unser Alltag ist KI-bestimmt. Wir hängen die ganze Zeit im Internet ab und nutzen KI-gestützte Suchmaschinen. Wir sind von algorithmischen Auswertungen abhängig. Wir lassen uns Musik, Filme, Serien vorschlagen. Wir lassen uns Informationen bei Google vorschlagen. Also da drüber zu stehen oder zu sagen, ich schaue von einer Außenperspektive da drauf, ist natürlich unsinnig, weil wir alle tief verstrickt sind in KI produzierte Wirklichkeitsmaschinen. Insofern ist es nicht unlogisch, dass Nachrichtensender oder Nachrichtendienste oder Zeitungen auch KI nutzen. Die Taz hat es schon ganz lange gemacht mit einem eigenen Avatar, einer eigenen Kolumne, die natürlich kuratiert wird von den Journalistinnen, aber einfach zu sehen, was bietet man hier an, dass die Welt das versucht, ist sozusagen nichts außergewöhnliches oder spektakuläres. Erstmal auf der Ebene eines, wir widmen uns KI oder setzen uns nochmal an, anders mit KI auseinander. Die Frage ist, ob man, weil wir schon so KI verwoben sind, KI unser Leben so sehr bestimmt, warum man immer Dubletten braucht. Also Dubletten eines Moderators, den man kennt. Warum kann man es, wie du gesagt hast, nicht anders lösen, um es dann auch wirklich als KI wirken zu lassen. Also das ist so nicht eine Avatar-Figur oder so eine, einfach eine Dublette, sondern wirklich hier ist KI und wir nehmen KI richtig ernst und müssen nicht nur Dubletten erzeugen. Dann ist vollkommen richtig die Frage nach Selektionsmechanismen, Machine Learning, Suchmaschinen, die hier genutzt werden und so weiter. Wie ist so, was ist mit Meinungsklima, Tendenzen und so weiter. Das bleibt ja komplett intransparent. Da müssen wir aber auch sagen, das bleibt natürlich bei viel Journalismus erstmal intransparent, wenn man nicht danach fragt. Also man nennt seine Quellen, man sagt, ich hab's daher und so weiter. Aber da auch schon der Alltag des Journalismus so stark KI bestimmt ist in vielen Dingen, wo es auch einfach darum geht, Routineaufgaben zu erledigen oder vielleicht bestimmte Suchabfragen zu machen oder einen Artikel zu pitchen bei einer Redaktion. Also da kommen wir ja gar nicht mehr auf so eine Ebene von totaler Transparenz, totaler Durchsichtigkeit und so weiter. Und das ist aber Status quo. Also dieser Wunsch nach Transparenz, dieser Wunsch nach Objektivität, also diesen Wünschen kann überhaupt nicht mehr nachgekommen werden, weil wir den Punkt verloren haben, ganz klar zwischen einer vermeintlichen realen Realität, einer digitalen Realität zu unterscheiden. Also es ist tief miteinander durchdrungen und an diesem Punkt kommen wir nicht. Die Frage ist, wofür brauche ich KI-Journalismus? Ich werde ja später über Journalismus auf TikTok sprechen. Wofür brauchen wir das wirklich? Was bringt das? Was erleichtert das? Was macht das vielleicht auch besser, differenzierter und so weiter? Und wo liegen hier die Grenzen? Aber es wird über kurz oder lang kommen, dass immer mehr eben auch an Journalismus, an journalistischen Routinen und Arbeiten an die KI abgegeben wird, aus Geldgründen, aus Kapazitätsgründen, aus Zeitgründen. Und das verändert dann wiederum unsere Sicht in die Welt, weil alles, was wir von der Welt wissen wir aus den Medien, hat ja schon Niklas Luhmann gesagt, er hat nur in Wirklichkeit und nicht Welt gesagt, aber im Endeffekt ist das diese Logik. Insofern kann man da eigentlich das beobachtend dem gegenüberstehen, auch mit einer kritischen Perspektive, daran ändern können wir nichts.
Absolut, Markus. Das glaube ich auch. Na, unterm Strich, egal wie man es handhabt als Medienhaus, ist natürlich als Konsumentin, als Konsument immer die Frage, muss ich eigentlich dabei sein, muss ich da eigentlich noch mitmachen? Und ich glaube, das passt gut zu deinem nächsten Thema.
Genau, es geht nämlich ums Müssen und ums Machen, nämlich muss man Schluss machen, kann man Schluss machen, sollte man Schluss machen, und zwar diesmal mit Spotify.
Mehr als Musik. Pop.
Liebe Fugis, ich habe einen fantastischen Artikel von Anne-Kathrin Leclerc am 29. Juli in der Taz gelesen und der heißt dann auch Schluss machen mit Spotify, es ist aus. Ich möchte mit einem Zitat von Anne-Kathrin Leclerc hineingehen und zwar zitiere ich wörtlich, manche Beziehungen basieren auf gewachsener Liebe, auf gemeinsam verbrachten Jahren, auf Vertrauen. Andere, naja. Andere halten sich nur noch durch Gewohnheit. Und wenn dieser eine Gedanke sich mal festsetzt, was mache ich hier eigentlich noch, dann ist es Zeit zu gehen. So geht's mir mit Spotify. Tut mir nicht leid, ich bin raus. Zitat Ende. Die Geschichte von Anne-Kathrin Leclerc ist eine persönliche Abrechnung mit dem bekanntesten Musikstreaming-Dienst Spotify. Doch sie spiegelt, und das ist für uns interessant, ein viel größeres gesellschaftliches Phänomen wider. Die zunehmende Entfremdung zwischen KünstlerInnen und den Plattformen, die ihre Werke vermarkten. Wie beeinflusst die digitale Musikindustrie unsere Kultur, unsere Wertschätzung für Kreativität und unsere ethischen Grundsätze? Die Autorin schildert eindringlich, wie sich oder wie sie ihre Beziehung zu Spotify beendet, nicht nur aus persönlichen Gründen, sondern auch als Protest gegen die systematische Ausbeutung der Künstlerinnen und die moralisch fragwürdigen Investitionen des Unternehmens. Die Kernthesen von Anne-Kathrin Leclerc lauten, Zitat, Spotify bezahlt Künstlerinnen miserabel, veröffentlicht zunehmend KI-generierte Musik ohne Transparenz und investiert in Rüstungsunternehmen. Zitat Ende. Mal um das ein bisschen zu verdeutlichen, die Künstlerinnen bekommen pro Stream nicht mal einen halben Cent, also um ganz genau zu sein, 0,3 Cent pro Stream. Das sind 2,86 Euro für 1000 Streams. Apple Music im Gegensatz dazu bezahlt das Doppelte. Ist auch nicht fair bezahlt, aber zumindest das Doppelte von Spotify. Ihre zweite These ist, ich zitiere sie noch einmal wörtlich, die Plattform nutzt ihre Marktmacht aus, um menschliche Kreativität zu marginalisieren und technologische Innovationen für kriegerische Zwecke zu instrumentalisieren. Zitat Ende. Diese Aussagen sind markant, weil sie die Diskrepanz zwischen dem öffentlichen Image von Spotify als einem innovativen Musikdienst und den tatsächlichen wirtschaftlichen sowie ethischen Praktiken offenlegen. Wir haben mittlerweile, Stand 30. Juli, 276 Millionen Abonnentinnen weltweit bei Spotify. Die Kritik an niedrigen Tantiemen ist bekannt, doch die Verbindung zu den Investitionen in Waffentechnologie verschärft das Bild erheblich. Hier wird eine Plattform beschrieben, die nicht nur ihre Nutzerinnen ausbeutet, sondern auch in Bereiche investiert, die mit Kunst und Kultur gar nichts gemein haben. In der Diskussion zeigt sich eine Vielzahl von kritischen Punkten, wenn man sich mit Spotify auf dieser Ebene genauer beschäftigt. Zum Beispiel, die Monetarisierung der Musik hat sich radikal verändert. Künstlerinnen erhalten oft nur den Bruchteil, wie beschrieben, eines Cents pro Stream. Eine Vergütung, die kaum zum Leben reicht. Gleichzeitig profitieren aber die Plattformbetreiber enorm von den Nutzerinnendaten und den Streamingzahlen. Also es ist eine umgekehrte Ökonomie, die zum Gunsten des Streamingsanbieters und nicht der Künstlerin, aber auch eigentlich nicht der Nutzerin geht. Doch gravierender ist die Entwicklung hin zu KI-generierten Songs, die immer häufiger in Playlists auftauchen. Diese Inhalte sind oft nicht gekennzeichnet, werden als menschliche Kunst verkauft oder einfach in den Algorithmus eingespeist, was Fragen eben nach Authentizität und Urheberschaft aufwirft. Es entsteht also eine Kultur des billigen Austausches, bei dem Originalität durch Austauschbarkeit ersetzt wird. Eines der Grundprinzipien von KI im Kultur- und Kunstbereich. Hinzu kommt die moralische Kritik an den Investitionen des CEO Daniel Ek in Rüstungsfirmen. Das Geld, das durch das Ausbeuten von Musikerinnen generiert wird, fließt in Waffentechnologien für Kriege. Ein Umstand, der kaum noch zu rechtfertigen ist. Die Zeit schreibt hierzu vom 29. Juli die Schlagzeile, ich zitiere, Kritik an Spotify, Musik soll nicht töten. Zitat Ende. Hier stellen sich die Fragen, wie kann es sein, dass ein Unternehmen im Bereich der Unterhaltung so tief in Waffentechnologie investiert? Welche Haltung sollte man dazu einnehmen? Ist es möglich, solche Plattformen überhaupt noch moralisch zu unterstützen? Oder gilt es vielmehr, konsequent Alternativen zu suchen, etwa Tidal und einige eigene und eigene neue Werte hochzuhalten? Diese Fragen führen zu einer grundlegenden Kritik an der digitalen Kultur insgesamt. Es geht um mehr als nur faire Bezahlung oder Transparenz bei KI-Inhalten. Es geht um die gesellschaftliche Verantwortung im Umgang mit Technologie und Kunst. Die Gefahr besteht darin, dass wir zunehmend an eine Welt, uns an eine Welt gewöhnen, in der menschliche Kreativität durch maschinelle Produktion ersetzt wird, ohne klare Kennzeichnung oder Kontrolle. Dies führt nicht nur zu einer kulturellen Verarmung, sondern auch zu einer digitalen Ethikkrise, wenn man es etwas hochhängen möchte. Also Fragen wie, was darf Technologie tun? Wem gehört eigentlich unsere kreative Arbeit? Und welche Konsequenzen hat es, wenn Plattformen ihre Macht nutzen, um globale Konflikte finanziell zu befeuern? Der persönliche Bruch mit Spotify ist kein isoliertes Ereignis. Er steht exemplarisch für einen gesellschaftlichen Wandel hin zu einer Kultur des billigen Konsums und der technologischen Manipulation. Es ist notwendig geworden, Haltung einzunehmen, bewusst gegen diese Entwicklungen Stellung zu beziehen und nach Alternativen zu suchen. Dabei geht es nicht nur um individuelle Entscheidungen, sondern um eine gesellschaftliche Debatte über Werte wie Fairness, Transparenz und Verantwortung im digitalen Zeitalter. Nur wer kritisch hinterfragt und aktiv handelt, kann verhindern, dass Kunst und Kultur weiter entmenschlicht werden, bevor alles verloren ist. Das hört sich nach einer wunderbaren Sonntagsrede an, das hört sich auch logisch an und irgendwie haben wir es ja auch gerade schon diskutiert. Das Problem besteht aber einfach darin, dass wir gar nicht mehr wissen oder gar keine Vorstellung haben, wie es ist, außerhalb dieser Machtverhältnisse, dieser Abhängigkeitsverhältnisse und dieser Ausbeutungsverhältnisse zu leben, weil wir mit jeder Pore unseres Alltagslebens und unserer Freizeit in digitale Netzwerke oder in digitale oder mit digitalen Medien verbunden sind und eigentlich ein Leben diesseits von Digitalität und KI nicht mehr vorstellbar ist. Marc, wie siehst du das? Kündigst du auch dein Spotify-Abo? Ich werde es auf jeden Fall nach der Aufnahme machen.
Markus, ganz großes Thema, was du aufmachst, super vielschichtig. Ich habe die Entscheidung, sage ich ganz ehrlich, bisher aufgeschoben. Ich weiß, es wäre richtig, aber ich bin natürlich voll im Login-Effekt. Das heißt, ich werde drüber nachdenken und wahrscheinlich auch von Spotify weggehen. Aber sie haben mich so weit mit Playlisten und jahrelangem KI-Füttern, dass ich das irgendwie erst umziehen muss. Ganz ehrlich, also ganz transparent, so ist es eben. Du pflegst ja aktiv Musikkonsum, Podcasts, Hörbücher und so weiter und musst das jetzt in irgendeiner Form versuchen zu migrieren oder zumindest irgendwie so ein paar Sachen rüber zu retten oder so, weil da einfach über, ich weiß nicht, über 10 Jahre, wo ich Spotify benutze, ein unfassbarer Schatz an, ja, kuratierter Musik drin ist. Aber auf jeden Fall, ich habe das auch mitbekommen, was die Fairness gegenüber Künstlerinnen angeht, das war mir schon immer, fand ich schon immer sehr schwierig, aber mit den Waffen Investitionen, das ist wirklich scheußlich, hat dann irgendwie nichts verloren. Ich wollte auch kurz anknüpfen, was du sagst, ne? Also Spotify ist jetzt natürlich nicht das alleinige, ist nicht alleine schuld an dem, ist aber ein besonders deutliches Beispiel, weil Eck natürlich jetzt auch hässliche Investitionen macht. Und ich habe aber mal kurz zusammengeschrieben, als du mir das Thema gesagt hast, was du machen kannst, ne? Also sowohl als HörerInnen, als Hörer. Du kannst natürlich überlegen, wo du streamst. Du hast einen schon genannt, es gibt bei Tidal, gibt's super Hi-Fi Plus Modell. Das ist ein fanzentriertes Bezahlungsmodell. Da gehen monatliche Beiträge direkt an die meistgehörten Künstlerinnen. Das fand ich ganz cool. Es gibt Resonate. Das ist so ein genossenschaftlich organisiertes experimenteller Streamingdienst. Der ist auch ziemlich neu. Gibt's vielleicht nicht alles, aber sehr, sehr fair. Oder man geht ganz klassisch, wenn man wirklich Artists unterstützen will, zu Bandcamp. Das ist so ein, ist kein klassischer Streamingdienst, sondern eher so eine Verkaufsplattform, aber da gehen 82% der Einnahmen safe an eure Artists, die ihr unterstützen wollt. Insofern, das zumindest mal so als kleinen Überblick, wenn man sich bewegen will, in welche Richtung kann man denn mal schauen.
Absolut. Und es geht nicht darum, kein Streaming mehr zu machen, nur Fernsehen und nur Plattensammlung und so weiter. Es geht einfach darum, was ist im Digitalen sozusagen fair? Wie kann man Transparenz erhöhen? Wie kann man wirklich Power to the People leben und gestalten und so weiter? Und nicht einfach nur Auswringware zu sein, digitale Auswringware oder Auspressware zu sein, zu Zwecken, die die Unternehmen tragen, in der Vorstellung, du bekommst alles für ein kleines monatliches Geld oder immer größer werdendes monatliches Geld, du hast Zugriff auf alles, wann du willst, wie du willst, du legst dir Bibliotheken an. Man macht ja auch Abhängigkeiten, die man schafft. Es geht eben auch anders, etwa in den genannten Diensten von dir oder halt auch in die zukünftige Geschäftsentwicklung und Technologieentwicklung. Da kann man diese Dinge mit berücksichtigen, denn ich glaube, wenn man sich wirklich darauf einlässt, wird das einen großen Teil der Nutzerinnen genauso interessieren und sie werden das genauso unterstützen. Man ist einfach nur digital mündig oder digital müde, nicht mündig, sondern müde und vielleicht auch digital entmündigt, dass man sozusagen auf diese Momente sich einlässt. Wenn wir schon über Entmündigung sprechen, wenn wir schon über die alten Medien sprechen, Marc, was hast du uns denn mitgebracht?
Ja, ich habe einen kleinen Skandal zumindest mitgebracht, wo es auch um Machtverhältnisse geht und große Empörung, nämlich in einer Folge der Kult-Animationsserie South Park kam Donald Trump vor, nackt im Bett mit dem Teufel, und darüber sollten wir sprechen.
Wo Perspektiven aufeinandertreffen. Debatten.
Liebe Fugis, was ist geschehen? Staffel 27 der Serie South Park. In der Premiere davon gibt es die mit dem Titel Sermon on the Mount. In dieser Folge wird Donald Trump nackt in einem Bett mit Satan gezeigt, inklusive der expliziten Darstellung von seinem sogenannten Micro-Penis. Die Serie zeigt ihn gleich 5-mal, auch einmal in so einem realistischen Deepfake-Clip in einer Wüste. Das Weiße Haus hat total scharf reagiert, hat South Park dann in gewohnter Tonalität als irrelevant bezeichnet, als verzweifelte Aufmerksamkeitssuche, als irrelevante Show, die Trumps Erfolg natürlich nicht stören könnte. Bei der Comic-Con in San Diego war das dann so, dass der Co-Creator Terry Parker in einem sarkastischen Kommentar gesagt hat, we're terribly sorry, gefolgt von einer sehr langen, sehr ausdruckslosen Pause, was für Lacher gesorgt hat. Und was schöner, kleiner, kreativer Side-Fact dazu, er hat sich dann geweigert, Trumps Penis verschwommen zu zeigen, und stattdessen habe man ihm Augen aufgemalt, um ihn als Charakter zu definieren und so auch drin behalten zu können. Ja, das war nicht das Einzige. Irgendwie am Rande ging es trotzdem auch noch irgendwie um Trump oder seine Legislatur, weil die Macher Parker und Stone auch diesen 1,5 Milliarden Dollar Deal mit Paramount thematisiert, wo es auch dieses Settlement gab, wo auch die Late Show und Colbert jetzt gekündigt wurden. Also auch da gab es nochmal so einen Seitenhieb dazu. Und für alle, die jetzt vielleicht South Park nicht so gut kennen, das ist eine Animationsserie, die gibt es seit 1997, ist in der 27. Staffel jetzt schon. Und die ist bekannt dafür mit überspitzter Sozialkritik, schwarzem Humor, aber eben auch mit dem Brechen von Tabus immer wieder zu arbeiten. Und um das jetzt einzuordnen, macht es vielleicht Sinn, noch mal kurz zu gucken, was ist denn in der Vergangenheit so passiert. Also es gab irgendwie eine Folge von 2006, die hieß Trapped in the Closet. Da ging es in einer Satire um Scientology, wurde auch von Tom Cruise dann lautstark kritisiert und eine Wiederholung auch gecancelt. Es gab eine Folge 2005, die hieß Bloody Mary. Da ging es um die Darstellung der Jungfrau Maria. Es ging in einem anderen um den satirischen Umgang mit China-Zensur, Promi-Selbstzensur. Aber es gibt auch kritische Sachen oder Sachen, die ich kritisch sehe. Zum Beispiel in der Serie, in der Folge Bored Girls gab es Kritik für den Umgang mit Transgender-Issues, und die wurde dann zum Beispiel als Episode auch als transphob gekennzeichnet. Also interessant an der Serie South Park ist, glaube ich, wie schnell die auf aktuelle Ereignisse reagieren. Manchmal wird eine Episode noch in der Woche produziert und ausgestrahlt. Also sie sind unfassbar schnell in ihren Produktionszyklen. Und ich finde es natürlich immer interessant, weil ich glaube, dass Satire gerade jetzt und gerade heute irgendwie vielleicht nicht wichtiger, aber mindestens so wichtig ist wie eh und je, weil zum Beispiel South Park einfach so Machtfiguren bloßstellen kann. Wenn sie Überheblichkeiten, Angstmechanismen und so einfach nimmt und auch ins Lächerliche zieht. Einfach so einen wichtigen, finde ich, medialen Bruch auch in vielleicht so einen News-Tunnel, in dem wir alle stecken, reinbringt. Und ich meine, wir sind in einer Zeit, wo natürlich auch Politiker und andere die Medien für sich nutzen. Und deswegen finde ich es gut, dass Satire wie so eine Art demokratische Selbstverteidigung fast schon funktioniert an der Stelle. Nichtsdestotrotz, ich finde, man muss der Serie South Park, die ich persönlich gar nicht schaue, ich habe das jetzt recherchiert, ich kriege immer wieder mit, dass die in den Schlagzeilen sind für solche Sachen. Ich finde, man muss dem trotzdem so ein bisschen kritisch gegenüberstehen. Also oft ist es natürlich durch diese schnelle Produktion und durch diese Relevanz, die sie dann haben, wichtige popkulturelle, zeitgenössische Kommentare. Nichtsdestotrotz, ich finde, manchmal überspannen sie es auch. Für mich nicht immer sozusagen stilecht, was sie machen. Gerade mit diesem Bored Girls, wo es dann problematische Tendenzen mit dem Umgang mit marginalisierten Gruppen gibt, wird dann natürlich auch aufgearbeitet. Aber das ist vielleicht auch Teil dieses schnellen Mechanismus in der Produktion. Also für mich, ja, ich würde einfach bei dem Statement bleiben. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber für mich ist einfach Serien wie South Park zählen für mich zu Satire als, ja, habe ich so schön diesen Begriff gefunden, demokratische Selbstverteidigung. Und deswegen finde ich die Folge zumindest sehr gelungen.
Satire als demokratische Selbstverteidigung finde ich einen sehr, sehr guten Begriff. Wir sehen ja gerade, dass in unserer Zeit Satire völlig in den Fokus der Kritik von konservativen Kreisen, neurechten, neofaschistischen Kreisen immer wieder kommt, weil Satire nicht irrelevant ist, sondern Macht hat, Impact hat. Einfluss auf unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit. Das sieht man im Fall in Deutschland immer bei Jan Böhmermann sehr, sehr deutlich. Das sieht man auch in anderen Formaten. Dann wird immer gesagt, das ist irrelevant, das ist albern. Oder man macht jemanden, weil man sieht, dass Jan Böhmermann eben nicht irrelevant ist, macht man jemanden zum Teufel und sagt, also der überschreitet jede Grenze, bricht jedes Tabu, der muss eigentlich inhaftiert werden, der ist gefallen, der ist dann zerstört worden und all diese Vokabeln. Und das Gleiche zeigt sich in der Reaktion, wie du beschrieben hast, von der Trump-Administration. Es sei irrelevant, da würden sie nicht drüber reden, wenn es nicht irrelevant wäre. South Park ist eine Macht, South Park hat Impact, South Park ist sehr klug gemachte Satire. Man muss eben nicht mit jedem Move zufrieden sein. Man kann das alles auch kritisieren. Man kann anderer Meinung sein. Aber South Park ist eben eine Größe, eine weltweite Größe, eine weltweite Stimme der Satire und der Gesellschaftskritik, der satirischen Gesellschaftskritik, die wichtig ist. Insofern zeigt die Reaktion erstmal, dass man das schon ernst nimmt bei Trump. Und ich finde auch eine Form von, naja, also Comic ist ja immer Abschwächung. Aber da kannst du zwar mehr machen, so, also in der realen Satire kannst du Trump nicht nackt zeigen. Das würde, ne, das würde Probleme geben, also in vielerlei Hinsicht so. Aber das würde nicht gehen, im Comic ist viel mehr erlaubt, aber es hat auch etwas Relativierendes dabei. Das nimmt man nicht so ernst, das findet man ganz süß, man lacht dann darüber und so weiter. Und insofern ist das natürlich immer noch der Weichzeichner bei aller Härte, bei aller Drastik. Aber sie können natürlich auch weitergehen. Also wenn man sich South Park ansieht, und das ist ja sehr demonstrativ, sehr blutrünstig auch, sehr auch körperzerstörend, sehr oft und so weiter, finde ich es aber eine sehr also sehr schönen Umgang. Man muss nur fragen, ob man so Figuren wie Trump nochmal reproduzieren muss, ihm nochmal eine Bühne geben muss und so weiter. Weil, naja, Trump auf einen Mikropenis, der mit dem Satan im Bett liegt, das ist schon sehr naheliegend. Das ist schon sehr so, ha, tausendmal gehört, aber was verändert das? Was ist da wirklich so der kritische Impact? Was dreht denn wirklich was um? Oder gibt man neue Denkweisen und so weiter? Insofern hätte ich mir da eine andere Inszenierung gewünscht als diese, weil auch diese Form eines Lächerlichmachens, glaube ich, führt nicht wirklich weit oder führt nicht wirklich an die ernsthaften Themen und Probleme heran, sondern es ist halt Fun für die Macher oder Fun für Leute, die gerne über Trump lachen. Aber als satirische Gesellschaftskritik geht das ein bisschen ins Leere.
Ja, so ist es, mein Lieber. Aber Markus, wir wollen nicht nur über Mikropenisse hier sprechen, sondern auch über Mikro-News-Meldungen, nämlich die Verkürzung von Schlagzeilen. Und dazu passt dein letztes Thema.
Ja, es geht um Journalismus auf TikTok und einen Artikel, den ich von Harald Staun gelesen habe in der FAZ am 26. Juli, der diesem Trend nachgespürt ist.
Der Spiegel unserer Gesellschaft und ihrer Werte. Medien.
Worum geht's? Es geht um die zunehmende Anpassung des Journalismus an die Sprach- und Erzählweisen sozialer Medien, insbesondere aber an TikTok. In einer Zeit, in der Medienhäuser versuchen, junge Zielgruppen und vor allem junge Zielgruppen, muss man sagen, zu erreichen, wird deutlich, dass viele journalistische Angebote den populären Sprachstil der Plattform übernehmen. Geprägt von einem Dauerstaccato, steigenden Intonationen am Satzende und einer affektierten Ausdrucksweise, die man als TikTok bezeichnet. Diese Entwicklung ist problematisch aus der Sicht von Harald Staun, aus der Sicht von mir, weil sie den Anspruch an eine sachliche, kontextreiche Berichterstattung gefährdet. Besonders bei komplexen politischen Themen wie dem Krieg in Gaza führt die hysterische Übertreibung dazu, dass differenzierte Kritik und Hintergrundinformationen hinter einer, naja, man könnte sagen, Dauerhysterie verschwinden. Die Gefahr besteht darin, dass durch diese Art der Berichterstattung wichtige Zusammenhänge verloren gehen und die Öffentlichkeit nur noch auf Effekthascherei reagiert. Harald Staun nennt einige Beispiele, einige Schlagzeilen, etwa, Zitat, Donald Trump erpresst diese Footballmannschaft, Zitat Ende, oder Zitat, Israel hat über Jahre hinweg den Iran mit Undercover-Agenten ausspioniert, Zitat Ende, oder, Zitat, bricht unsere Regierung gerade ganz bewusst das Gesetz, Zitat Ende. Und letztes Zitat: Hat Jens Spahn uns alle belogen? Zitat Ende. Mit solchen Einstiegen fangen die meisten Beiträge an auf TikTok mit aggressiven Suggestivfragen oder knalligen Thesen. Thump Stopper heißen solche Signale, die die routiniert durch die App wischenden User zum Anhalten veranlassen sollen, im Handbuch des Viralmarketings. Also das ist so ein ganz klassischer Marketing-Gag. Also wie kriegst du die Aufmerksamkeit von Publikum, die permanent durch die digitale Welt hin und her wischen, sliden, klicken und so weiter. Man kann das, wie die Macher oft betonen, für authentisch und plattformaffin halten, auch wenn der redaktionelle Aufwand, mit dem hier Videos professionell verwackelt und die Aufmerksamkeit der Nutzerinnen attackiert werden, wenig mit den spontanen und mit Bordmitteln zusammengeschnittenen Self-Videos vergleichen, die sonst so auf der Plattform herumschwirren. Gleichzeitig zeigt sich jedoch auch, seriöser Journalismus kann auf TikTok funktionieren. Einige Medien setzen auf klare Sprache, respektvollen Umgang und Inhalte, die trotz kurzer Formate informativ bleiben. Beispiele wie der Kanal der Washington Post oder einzelne TikTokerInnen beweisen, dass es möglich ist, auch in kurzen Clips verantwortungsvoll über komplexe Themen zu berichten. Doch die Frage bleibt: Ist es notwendig oder sogar sinnvoll, den affektierten Sprachstil von TikTok nachzuahmen? Oder sollte vielmehr ein eigener, authentischer Ton entwickelt werden? Das Nachahmen des populären Sprechstils ist keine zwingende Notwendigkeit. Vielmehr sollte das Ziel sein, glaubwürdig und verständlich zu bleiben, unabhängig vom jeweiligen Medium. Diese Entwicklungen werfen weitere zentrale Fragen auf, über die wir sprechen können. Wie kann seriöser Journalismus auf Plattformen wie TikTok bestehen bleiben, ohne den Anspruch auf Tiefe und Kontext aufzugeben? Ist es sinnvoll, den populären Sprachstil nachzuahmen? Oder sollte vielmehr ein eigener Ton entwickelt werden? Und wenn ja, wie würde dieser eigene Ton aussehen? Welche Rolle spielt Authentizität im Umgang mit jungen Zielgruppen als Mittel zur Glaubwürdigkeit oder als Gefahr für journalistische Integrität? Mögliche Haltungen hierzu, die man anbieten kann, könnten sein: Das Festhalten an klassischen journalistischen Standards trotz medialer Trends, das verbindet sich auch mit dem ersten Thema, das du vorgestellt hast, Marc. Das bewusste Anpassen an den Sprachgebrauch sozialer Medien unter Wahrung der Seriosität, auch hier die Frage, wie könnte das aussehen? Und das kritische Hinterfragen der eigenen Kommunikationsstrategie im Hinblick auf Glaubwürdigkeit und Wirkung. Kritisch betrachtet bedeutet das, die Anpassung an den Sprachstil sozialer Medien ist kein Selbstzweck. Sie kann helfen, junge Menschen zu erreichen und Aufmerksamkeit zu generieren. Doch diese Strategie birgt große Risiken. Die Qualität der Inhalte leidet oft unter Vereinfachung und Sensationalisierung. Besonders bei Themen mit hohem gesellschaftlichem Gewicht, etwa Krieg oder Menschenrechte, darf nicht nur auf Effekthascherei gesetzt werden. Es besteht die Gefahr, dass komplexe Zusammenhänge eben durch diese Art der hysterischen Berichterstattung verzerrt werden und wichtige Kontexte verloren gehen. Also wie kann seriöser Journalismus auf Plattformen wie TikTok bestehen bleiben, ohne eben den Anspruch an journalistische Qualität zu verlieren? Was meinst du, Marc?
Ich habe die Meldung von dir, du hast sie mir vorab ja geschickt, was du besprechen möchtest. Ich habe mir die durchgelesen und hatte einige Gedanken dazu. Ich habe sofort wieder daran gedacht, dass es geht um Journalismus, es geht aber auch um andere Dinge. Es gibt so eine Idee der Unausweichlichkeit, habe ich manchmal das Gefühl, dass alle unbedingt auf Social Media sein müssen. Ich sehe immer, wenn ich Nachrichten lese oder sehe, kriege ich immer Polizeimeldungen von Twitter zitiert. Das macht mich nach wie vor fassungslos, vor allen Dingen da, wo Twitter, also X, jetzt heute steht mit Elon Musk als Besitzer und so weiter. Aber auch für die Polizei als ein Beispiel ist überhaupt nicht mehr hinterfragt. Alle Meldungen gehen immer über Twitter. Wer dort nicht ist, kriegt dann vielleicht langsamer, später nicht alle Meldungen, I don't know. Irgendwie so eine Unausweichlichkeit. Und die Analogie, die mir dazu immer einfällt, oder eigentlich zwei dazu. Das eine ist natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel, um ein privates Beispiel zu gehen, bevor wir in die Geschäftswelt vielleicht gehen, ist so ein bisschen die Idee von, ich möchte vielleicht nicht nach Aussehen nur oder nach Körpergröße oder nach Look beurteilt werden. Ich suche eine große Liebe, begebe mich dann aber auf so eine Plattform wie Tinder oder andere Dating-Plattformen, wo es nur um sowas geht, und suche dann dort aber was anderes. Da muss ich mich über den Kontext informieren und mich fragen, ob ich dort eigentlich dann richtig bin. Und ähnlich geht's mir beim Journalismus. Also ja, du musst junge Leute erreichen, du kannst vielleicht Inhalte auf Plattformen übersetzen, du musst die Logik trotzdem hinterfragen. Aber für mich besteht der Zusammenhang eigentlich zwischen der Reichweite und der Monetarisierung und auch das Kernproblem. Ich glaube nicht, dass der größte Wunsch von Journalistinnen und Journalisten ist, unbedingt Social Media zu machen, sondern es gibt einen Druck aus dem Markt, aus der Monetarisierung, aus den Werbeeinnahmen, auch diese sozialen Medien zu bedienen. Und deswegen ist das Problem nicht bei den Journalistinnen aus meiner Sicht, auch nicht bei den Social Media Teams der Verlagen, sondern es ist eigentlich ein geschäftsführerisches oder Business-Model-Problem. Also wie kann man sich denn von diesem Zwang nach Aufmerksamkeitsökonomie, Clickbaiting und dieser Art der Monetarisierung loslösen oder zumindest so weit befreien, dass nicht das Kernprodukt, nämlich die journalistische Arbeit, darunter leidet? Und da sehe ich keine Antworten irgendwie gerade.
Ich finde, es ist die Hysterie digitaler Medien, die sehr, sehr deutlich, einfach sehr deutlich wird. Weil Hysterie ist ein psychopathologisches Thema und eben kein journalistisches Thema. Und wenn man Journalismus natürlich macht, um sozusagen ein Melting Pot von Massen zu werden, also wie kriege ich eine Massenaufmerksamkeit in einem digitalen Kontext, dann muss ich skandalisieren, Tabus brechen, muss ich Freund-Feind klar machen. Und ich muss die Leute anschreien. Also ich muss laut sein, ich muss krachig sein, ich muss irgendwie ja Wahrnehmung bekommen. Und das schaffen vor allem alternative Medien, dass sie halt genau durch diese Schiene, die eigentlich keine journalistische Schiene Haltung ist, wo du sagen kannst, naja, welche der alternativen Medien betreibt wirklich Journalismus, seriösen Journalismus, qualitativ wertvollen Journalismus, außer immer zu sagen, die anderen sind schuld, die anderen sind Verbrecher, die anderen sind die Schlimmsten, wir sagen die Wahrheit, wir sind die Ehrlichsten. Das läuft ja nur auf dieser Ebene und dann durch Lautstärke, durch Grellheit und so weiter, aber wenig durch gute Recherche, wenig durch moderate, seriöse, journalistische Führung durch Themen, Kommentierung durch Themen und so weiter. Man sagt immer, alle anderen machen den Topf zu, die lassen nicht diskutieren, das sind keine Anhänger der Meinungsfreiheit, wir lassen alles zu, wir diskutieren alles und so weiter. Im Endeffekt ist es immer nur die Negation von dem, was man dann nicht mag und so weiter, in der ekelhaften Lautstärke. Und das trifft eben heute zu, das war beim Streaming, wo wir schon bei Spotify waren, die sogenannten Loudness Wars früher, wo halt Musik so laut produziert worden ist oder lauter produziert worden ist, damit sie gehört wird, in Playlisten, bei den Vorschlägen und so weiter, hervorsteht eigentlich durch Lautstärke. Und das ist das gleiche Phänomen im Journalismus, dass die Hysterie des Journalismus ist sozusagen der Loudness War bei Spotify gewesen. Und das ist sozusagen ein Kennzeichen digitaler Medien und ein großes Problem. Das ist dann sozusagen im Endeffekt die digitale Marktschreierei. Wer am lautesten sagt, dass die Tomaten am billigsten und am besten sind, dessen Tomaten werden gekauft.
So ist es, mein Lieber. Die schlauesten Podcaster haben die leckersten Tomaten. Wenn wir über unausweichliche Medien sprechen, das einzige unausweichliche Podcast-Medium für euch, liebe Fugis, nämlich Fugengold, ist vorbei für diesen Samstag. Wir wünschen euch ein fantastisches Wochenende, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und heute liegt es an dir, Markus, die Zauberformel zu sprechen.
Liebe Fugis, bleibt golden.
Das war Fugengold. Das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und empfehlt uns weiter. Wir hören uns nächsten Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Sprecherin der Kategorien Lotte Haus.
Fugengold wird produziert von Sweet Spot Studio.